Mitnehmen bitte. Der Politik-Video-Podcast für Stormann. Folge 11: Sucht und Politik. Heute zu Gast Tansila und Susanne von der Therapiehilfe Stormann. Herzlich willkommen bei Zum Mitnehmen bitte, dem Politik-Video-Podcast für Stormann. Ich habe heute Tansila und Susanne von der Suchtberatung der Therapiehilfe Stormann zu Gast. Und wir werden uns insgesamt mit dem Thema Süchten beschäftigen und auch nochmal gucken, was das Ganze überhaupt mit Politik zu tun hat. Schön, dass ihr beide da seid. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum die beiden zusammensitzen und keine Maske haben, die sind schon durchgeimpft, die müssen sich keine Gedanken mehr machen, die können sich gegenseitig nicht anstecken. Tansila, Susanne, was macht überhaupt die Therapiehilfe und die Suchtberatung in Stormann?
Genau, vielleicht kann man erstmal vorab sagen, dass wir nicht die Einzigen sind in Stormann. Also neben Oldesloe haben wir auch eine Suchtberatung in Arnsburg und auch eine Sprechzeit in Bagdad Heide alle 2 Wochen. Und die Suchtberatung oder wir machen viele verschiedene Sachen. Also wir bieten natürlich Beratung und Suchtbegleitung an hier im Hause, aber auch beispielsweise ambulante Therapie oder Nachsorge auch. Und wir vermitteln aber auch weiter. Also wenn wir merken zum Beispiel, da sind noch andere Beratungsstellen, die man in Anspruch nehmen könnte, vermitteln wir weiter. Aber im Großen und Ganzen schauen wir immer, was wird gerade gebraucht. Also wenn jemand zu uns kommt, schauen wir, okay, was können wir anbieten, wie können wir unterstützen, sodass wir gemeinsam ein Ziel finden. Und wir beide sind jetzt auch im Präventionsteam drin. Das heißt, wir besuchen die Schulen und Schüler und stellen da oder reden allgemein über Alkohol, Tabak, Cannabis. Und zusätzlich mache ich mit Jörg Panten von den Südstammern auch das Lifestyle-Projekt. Das Projekt bezieht sich auf 8 Klässler, die machen Themensamstage, 6 Stück mit uns mit und fungieren quasi dann als Ansprechpartner in ihrer Schule. Und genau, und dann können Schüler die Life Scouts dann ansprechen und die verweisen dann auf uns.
Genau, und eine Sache würde ich ganz gerne auch noch ergänzen. Tansila hat es ja eben auch schon gesagt, dass wir die Beratungsarbeit hier im Kreis Nordkreis und Mittelkreis Stormann machen. Und es ist zum einen für Klienten an sich, die direkt betroffen sind, also die etwas konsumieren, zu viel Medien nutzen, aber natürlich auch für die Angehörigen. Das heißt, wenn jemand merkt, Mensch, in meinem Umfeld, meine Eltern, meine Geschwister oder ich als Elternteil, mein Kind kifft zu viel, ich mache mir Sorgen, ich habe Ängste. Die dürfen natürlich auch zu uns kommen und sich beraten lassen, um zu gucken, was bekommen sie und welche Unterstützungsmöglichkeiten können wir den dann direkt Betroffenen auch bieten. Also wir haben ein großes Potpourri an Angeboten und jeder, glaube ich, der Bedarf hat, kann herkommen und sich beraten lassen.
Und wie läuft das dann ab, wenn ich einen Beratungsbedarf habe? Was passiert dann? Kann ich einfach bei euch anrufen?
Das sowieso. Also anrufen und E-Mail schreiben geht immer. Wir haben auch Sprechzeiten, montags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr und am Dienstag 15 bis 18 Uhr. Aber man kann natürlich auch telefonisch oder per Mail ganz individuellen Termin mit uns abmachen. Ansonsten, wenn jetzt nicht Corona wäre, kann man zu den Sprechzeiten auch einfach vorbeikommen. Jetzt während Corona bitten wir immer darum, dass man kurz einmal vor anruft oder sich per Mail einmal ankündigt, damit wir hier große Schlangen und Menschenansammlungen vermeiden können. Und wenn jemand zu uns kommt, dann horchen wir erstmal nach, wo ist denn das Problem? Liegt das bei einem selbst, liegt das bei einem Angehörigen oder möchte sich einfach jemand zu einem gewissen Thema beraten lassen von uns? Und da schauen wir einfach gemeinsam. Also da richten wir uns beispielsweise auch ganz so nach dem Klienten. Was möchte er? Und der gibt auch das Tempo vor. Genau. Und da schauen wir einfach mal, wo der Weg hinführt. Und was man noch ergänzen könnte, ist natürlich, was Susanne auch schon meinte, ist, dass die Beratung komplett vertraulich und auch kostenlos ist und man sich auch gerne anonym hier beraten lassen kann.
Das bedeutet also, ich kann mich einfach bei euch melden und dann schaue ich, ob was ich brauche und ob das, was ihr mir raten würdet, das für mein Gefühl das Richtige ist. Aber am Ende könnte ich auch sagen, danke für die Infos und dann melde ich mich nie wieder.
Nein, also genau so ist das, ne? Die Menschen, die herkommen, die sollen ja auch erstmal hier ankommen und die Hürden und Ängste auch verlieren, weil der Schritt in die Suchtberatung ist immer auch mit einem großen Stigma wirklich belegt, ne?
Es ist ja einfach immer noch so, dass Sucht und süchtig sein einfach ein ganz großes Tabuthema ist für viele noch und auch in der Gesellschaft und dass das ganz häufig auch nicht gern darüber gesprochen wird und auch sehr viel unter den Tisch gekehrt wird. Also wenn ein Angehöriger, sei es Vater, Mutter, Oma, dann wird es immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ne? So, ja, die trinkt man gerne ein, aber na, das darf sie dann auch in dem Alter. Aber wie auch immer, da ist die Scham auch sehr hoch. Also nicht nur vom Betroffenen, sondern auch von den Angehörigen, den Schritt zu wagen. Jede angenommene Hilfe ist auf jeden Fall ein Schritt weiter in die richtige Richtung und hilft nicht nur den Betroffenen, sondern auch den Angehörigen.
Also das Thema Süchte, das ist ja gar nicht so leicht für uns Laien einschätzen zu können, ab wann muss ich mir überhaupt Gedanken machen, ab wann ist vielleicht mein Medienkonsum nicht mehr nur viel, sondern schon eine Sucht, ab wann bin ich irgendwie abhängig von etwas und sollte mir Hilfe holen. Gibt es da vielleicht Kriterien, an denen man sich orientieren kann, ab wann man sich Gedanken machen muss, ob sein Konsum noch gesund ist oder ob das schon in eine Sucht übergeht?
Genau, da kann, also es ist natürlich bei jedem unterschiedlich und jeder erlebt es auch unterschiedlich doll, aber man kann sich so einen kleinen Selbsttest quasi unterziehen und man kann sich fragen, konsumiere ich, also wenn es jetzt Zigaretten, Alkohol, Cannabis oder wie auch immer ist oder Medien, konsumiere ich mehr als noch vor ein paar Wochen? Ist es einfach, also ist die Toleranz höher geworden? Oder wenn man beispielsweise Suchtmittel konsumiert, bin ich noch so fit wie vor ein paar Wochen? Also komme ich die Treppe genauso sportlich hoch und wieder runter? Oder fällt es mir einfach inzwischen schwerer, habe ich kriege schwerer Luft? Dann kann man als dritte Frage schauen, vernachlässige ich Hobbys, Familie, Freunde? Ist es mir wichtiger zu konsumieren oder konsumiere ich und kann deswegen weniger Zeit mit meinen Liebsten verbringen? Nehme ich das in Kauf? Das wäre auch ein Kriterium. Dann ob man auch Entzugserscheinungen hat, wenn man einige Tage gar nicht mehr konsumiert. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann Schlafstörungen, es kann Zittern sein, das kann Nervosität sein, dass man schnell gereizt ist. Eine Sache habe ich vergessen.
Das ist der Kontrollverlust, ne?
Genau. Ist es noch kontrolliert oder ist es schon eher wie ein Zwang? Also habe ich da wirklich noch die Macht drüber zu sagen, ja, heute ein Joint oder nee, heute nicht. Und wenn so die meisten von denen zutreffen, dann ja, ist man herzlich eingeladen, uns mal zu besuchen. Aber man kann natürlich auch jederzeit vorher immer vorbeikommen. Also sobald man merkt, das ist kein Genuss mehr, es ist schon Missbrauch, es ist Gewohnheit geworden, dann sollte man sich auf jeden Fall mal Gedanken darüber machen, ob es schon in Richtung Sucht geht.
Und eben auch zu unterscheiden, Mensch, konsumiere ich etwas, weil wir als Freunde heute zusammensitzen und ja, ich habe Lust, heute an einem Joint mitzuziehen, mir geht's gut. Mal ein blödes Beispiel, Abi-Prüfung ist super gelaufen und ja, wir sitzen halt mal zusammen und konsumieren einen Joint. Oder geht es auch eher darum, ich hatte halt Ärger, Stress mit meinen Eltern, boah, die gingen mir so auf den Keks, ich hatte da gar keinen Bock drauf und rauche deshalb einen Joint. Da zu unterscheiden, konsumiere ich, um Spaß zu haben, oder konsumiere ich, um etwas zu vergessen. Da wird es auch schon problematisch. Und da gucken wir auch, Mensch, gibt es andere Hilfsmöglichkeiten, diese Sachen, den Ärger mit den Freunden, mit den Eltern anders zu kompensieren, als jetzt über einen Joint. Und das zu hinterfragen, ist auch nochmal das Spannende. Kann ich das noch einstellen? Habe ich das nochmal im Griff? Kann ich auf die Party gehen, ohne am Joint zu ziehen oder mitzutrinken? Kann ich auch mal ein alkoholfreies Getränk trinken? Also das ist nachher auch schon ein großes Arbeitsfeld bei uns in der Prävention, wo wir uns mit den Jugendlichen auseinandersetzen.
Habt ihr das eher so, dass die Leute selber kommen oder dass sich eher Angehörige an euch wenden und sagen, oh, meine beste Freundin oder mein Sohn, das und das, das ist doch nicht mehr normal. Wie erlebt ihr das?
Das ist ganz unterschiedlich. Gerade bei Jugendlichen ist es häufig so, also Jugendliche und junge Erwachsene, dass ganz oft eher die Angehörigen sich erst einmal kundig machen. Das betrifft eben das Thema Medien und Cannabis. Alkohol ist auch manchmal Thema, aber gar nicht so doll wie Cannabis und Medien. Dass dann eher die Eltern mal anrufen und ins Erstgespräch kommen. Natürlich versuchen wir dann auch gleich am Telefon mal zu fragen, hat der, diejenige nicht auch gleich Lust mitzukommen? Dann können wir da gemeinsam schauen. Aber wenn die Eltern als erstes kommen, ist es auch schon mal gut. Dann können wir anfangen, mit denen zu arbeiten. Dass sich Jugendliche direkt an uns wenden, passiert auch. Es ist aber nicht so häufig, als dass die Eltern das tun. Also wenn, probieren es erst die Eltern. Und dann über Zweitgespräche kommt es dann aber ganz oft so zustande, dass dann die Jugendlichen auch mitkommen.
Hat sich durch Corona was verändert im Suchtverhalten? Habt ihr da was bemerkt?
Dass die Zahlen jetzt tendenziell höher geworden sind bei den Jugendlichen, finde ich, ist nicht ganz so dramatisch bei uns zu spüren. Was wir merken, ist, dass viele Eltern anrufen und sich zum Thema Medien kundig machen, weil da eben diese Ängste und Sorgen bestehen. Mensch, die Schüler, Jugendlichen, die sind schon den ganzen Tag vor den Medien und jetzt zocken die am Nachmittag auch noch und wo ist da die Grenze, wie viel dürfen die, und viele Eltern damit auch überfordert sind. Was zum Thema Cannabis bei Bezug auf Corona vielleicht zu sagen ist, von den Zahlen her merken wir es nicht, dass es jetzt mehr sind als in den letzten Jahren. Was wir aber bei den Präventionsveranstaltern natürlich auch herausgehört haben, ist, okay, sie sitzen vorm Laptop, vorm PC und machen ihre Aufgaben, haben vielleicht nicht die Anfangszeiten, Schulzeiten ab 8 Uhr, sondern müssen vielleicht erst um 10:30 vorm Laptop sitzen, dass sie dann vorher vielleicht auch, um ja, in Gange zu kommen oder erstmal ein bisschen gechillt aufzustehen, erstmal einen Joint rauchen, was so in Schulzeiten nicht ganz so möglich ist. Wenn sie dann bekifft zur Schule kommen, wird es manchmal schwierig. Aber bekifft vorm Laptop zu sitzen, ist, ja, wird nicht so gesehen, ne? Also, dass das eher eine Tendenz sein kann, was, ja.
Genau, aber genauso auch, weil die ganzen Freizeitaktivitäten zurzeit ausfallen, ne? Also die ganzen Sportarten, Fitnessstudio und so weiter. Von mir, Freunde, Hobbys, das alles schützt ja auch vor Konsum. Und wenn man weiß, man hat eine gewisse Verantwortung, dann wird man wahrscheinlich, oder genau, doch kann man so sagen, wird man wahrscheinlich weniger einfach sich betäuben oder zu einem Suchtmittel greifen, weil man weiß, man hat noch eine Leistung zu erfüllen. Und jetzt durch Corona fällt extrem viel weg. Man kann seine Freunde auch nicht mehr so viel sehen. Man kann viel, viel weniger unternehmen. Also man hat viel mehr Raum zu konsumieren.
Seit ein paar Jahren geht das Rauchen ja zurück. Und das ist ja auch immer eingeschränkter. Also als ich klein war, da war es ja noch üblich, im Restaurant drinnen zu rauchen. Oder ich erinnere mich noch an die Raucherabteile in der Bahn. Und da ist das ja schon ganz stark eingeschränkt worden. Und ich habe auch das Gefühl, dass weniger Menschen rauchen. Und gleichzeitig sind ja aber E-Zigaretten jetzt aufgekommen. Nehmt ihr das so wahr, dass E-Zigaretten ein Einstieg sind vielleicht ins Rauchen? Und wie nehmt ihr überhaupt das Thema Tabakkonsum wahr?
Also wir haben hier in der Suchtberatung auch ein Rauchfreiprogramm. Das läuft jetzt Ende dieses Jahres wieder an. Das wurde auch bisweilen ganz gern angenommen. Das macht ein Kollege hier von uns im Hause. Und ja, zu dem Werbeverbot, es darf auch keine Zigarettenwerbung mehr im Fernsehen laufen. Anders sieht das da mit diesen elektronischen Dampferzeugnissen aus. Die dürfen reklamiert werden. Und das sind ja auch die, die gerade mega am Trend sind. Dass man sagt, okay, man hat diesen lästigen Zigarettengeruch nicht mehr. Also ich kann im Büro rauchen, ich kann in sehr, sehr vielen Orten rauchen. Ich kann im Haus rauchen, ohne dass es jemanden stört. Dadurch wird es wieder ein bisschen normaler. So wie du das gerade gesagt hast, ne? In Restaurants habe ich es noch nicht gesehen, jetzt wieder mit den E-Zigaretten. Aber es wird nicht mehr als lästig empfunden. Und man kann beispielsweise Neuseeland oder Kanada nennen, die eine super tolle Strategie haben, wie man allgemeines Rauchen senkt. Die sagen beispielsweise, so was wir jetzt auch kennen, mit diesen Warnhinweisen auf den Zigarettenschachteln oder dass nicht mehr einzelne Zigaretten verkauft dürfen. Oder da ist das Werbeverbot viel, viel höher als bei uns. Also die sind da ein bisschen strenger und die haben in wenigen Jahren die Quote ganz doll senken können. Also Kanada ist, glaube ich, und Australien, die sind sich da sehr ähnlich. Die sind unter 10% beide Länder, was die Raucherquote angeht. Und im Vergleich zu Deutschland muss man leider sagen, dass Deutschland da ganz weit hinten liegt, weil wir da noch einen ganz, ganz langen Weg vor uns haben. Und aber auch, weil dieses Harm Reduction gar nicht so weit verfolgen wie andere Länder. Die anderen Länder sagen zum Beispiel, wir versuchen ganz, ganz viele Minderjährige gar nicht zum Rauchen zu kriegen. Und die, die rauchen, die versuchen wir auf eine gesündere Alternative umsteigen zu lassen. Sei es jetzt zum Beispiel die E-Zigarette. Heißt weg von diesem Tabakverbrenner mit den Schadstoffen hin zu etwas gesünder, in ganz großen Anführungszeichen. Aber es wäre auf jeden Fall diese Zigaretten loswerden. Und sei es erstmal auf E-Zigaretten umzusteigen. Diese ganzen Zahlen, die ich gerade nenne, die beziehen sich aber wirklich nur auf den Tabak. Also Dinge wie E-Shisha oder Shisha zählen da gar nicht mit. Aber es gibt wirklich keine Studie, die besagt, dass man durchs E-Zigarettenrauchen zum Raucher wird. Und das nehmen wir hier so auch nicht wahr in der Suchtberatung.
Und was wir in der Prävention aber auch wahrnehmen, ist, dass viele junge Leute, also wo wir die Prävention im 6., 7. Klasse machen, dass eben dieser Vergleich kommt. Okay, Zigarette und E-Zigarette, na, aber E-Zigarette ist doch viel gesünder und was denkt ihr denn und was ist denn viel besser? Das macht eben diese Werbung, ne? Und dann ist da ein bisschen Aroma mit drin und Erdbeeraroma und das klingt doch alles so toll und gesund und das wirkt natürlich bei den Schülern auch. Oder dass der Vater oder Onkel oder Mutter, wie auch immer, E-Zigarette raucht und vielleicht ohne Nikotin, ist alles schön und gut, aber nichtsdestotrotz sind das Sachen, die einfach nicht in die Lunge gehören. Und das probieren wir mit den Jugendlichen auch immer zu diskutieren. Mensch, gibt es da überhaupt irgendwas, was besser ist? Was braucht die Lunge? Also wirklich auf diesen Gesundheitsaspekt, dass wir gemeinsam mit ihnen gucken, was notwendig ist und was eben.
Tansila, Susanne, ihr habt ja jetzt beide schon mal den Cannabiskonsum angesprochen und auch inwiefern sich das vielleicht verändert hat unter Corona. Mich würde aber insgesamt interessieren, inwiefern das in Staumann eine Rolle spielt, also wie verbreitet das eigentlich ist und ob ihr vielleicht irgendwelche Tendenzen erkennt. Gibt es da auch Unterschiede zwischen den Altersgruppen? Wie ist da die Situation?
Bei uns im Nord- und Mittelkreis hatten wir im letzten Jahr eine Klientenanzahl von 85 Personen, die zu uns kamen, die das Thema Cannabis mitgebracht haben. Das ist im Vergleich zu den insgesamten Zahlen ein bisschen weniger, also in dem Fall weniger. Bei Alkohol sind es 324 gewesen, die zu uns kamen und sich haben beraten lassen. Also, dass man das mal so ein bisschen im Vergleich sehen kann. Und der Hauptanteil von Cannabiskonsumenten ist wirklich in dem Bereich 15 bis 25, die Cannabis konsumieren und den größten Anteil bei uns ausmachen. Und eine Tendenz dahingehend, dass sich was verändert hat, ist zu sehen, dass sich der THC-Gehalt im Cannabis extrem verändert hat. Dass synthetisch hergestelltes Cannabis auf dem Markt ist, was einen extrem hohen THC-Gehalt hat. Der CBD-Gehalt ist sehr, sehr niedrig. Das heißt, dass der Gegenspieler, THC ist ja eher so berauschend und hat eine halluzinogene Wirkung. Und CBD ist ja eher ein bisschen runterfahren und entspannen. Dass das weniger wird und der THC-Gehalt extrem hoch ist. Und das schreckt uns auch ein bisschen auf, dass es nicht mehr das Cannabis ist, was vor 20, 30 Jahren eben konsumiert wurde, dass es wirklich hochgezüchtet ist. Und die Jugendlichen einfach Veränderungen wiedergeben, dass psychische Erkrankungen vermehrt auftreten können. Aber auch während des Konsums, dass zum Beispiel sich mehr erbrochen wird, was vorher auch so gar nicht der Fall war. Das wird uns immer mehr auch berichtet, dass sie brechen müssen, wenn sie Cannabis konsumiert haben. Viele wissen gar nicht, was im Cannabis drin ist, dass Blei untergemischt ist. Also, dass dahingehend die Zusammensetzung sich stark verändert hat. und die Wirkung dahingehend eben auch um das Fünffache höher ist als das frühere Cannabis. Das macht uns eben ein bisschen Sorgen.
Politik hat ja insofern mit dem Thema zu tun, weil wir wie beim Tabakkonsum ja gemerkt haben, dass man entscheiden kann, was ist erlaubt, was ist verboten, wie viel Werbung lassen wir zu oder eben auch nicht. Und bei Cannabis ist es jetzt ja so, dass die FDP, die SPD, die Grünen und die Linken in ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl stehen haben, dass sie den Cannabiskonsum für Erwachsene in Deutschland legalisieren wollen. Und viele andere Länder haben ja auch schon Cannabiskonsum legalisiert oder zumindest entkriminalisiert. Wie steht ihr dazu, also jetzt aus Sicht von Suchtberatung?
Also dahingehend sollte schon auch eine Überlegung getroffen werden, weil es natürlich die Bevölkerung auch ein bisschen mit verunsichert und die Diskussionsgrundlage da natürlich eben auch ein bisschen fehlt, warum das eine und das andere nicht. Und nichtsdestotrotz sollte eben auch beachtet werden, okay, wenn es zur Entkriminalisierung kommen sollte, was natürlich Vorteile mit sich bringt, das, was ich gerade eben auch geäußert habe, Mensch, das Cannabis ist nicht mehr das, was es früher mal war, dass es wirklich auch unter einem kontrollierten Anbau stattfinden kann, dass es unter staatliche Kontrolle geht und dort eben auch überprüft wird, welches Cannabis verkauft wird an Erwachsene natürlich, dass der Jugendschutz auch mitgewahrt wird. All solche Sachen müssen mit berücksichtigt werden. Und dass das Suchthilfesystem, der Jugendschutz und die Prävention aber nicht vergessen werden darf. Dass wenn Cannabis entkriminalisiert werden sollte, dass natürlich andere Wege mehr präsent sein sollten, ne? Dass gemeinsam geschaut wird, welche Präventionsangebote können gestrickt werden, wie ist der Jugendschutz geregelt, auch dahingehend, dass überlegt werden kann, dass es nicht mit 18 vielleicht entkriminalisiert wird, sondern eher vielleicht auch mit 25, weil auch das Gehirn, die jugendliche Entwicklung findet einfach bis 25 statt. Also dass da gewisse Altersgrenzen nochmal überlegt werden, wann eine Freigabe, Entkriminalisierung eben stattfinden könnte. Also das sind schon Punkte, die mit in Betracht gezogen werden sollen, um da einen guten Umgang zu finden. Aber das kann nicht einfach nur, okay, entkriminalisiert und dann passiert nicht mehr viel. Also das muss wirklich ein großes System, muss sich auch verändern, damit es auch wirklich gut greifen kann.
Merkt ihr einen Unterschied, ob ihr Präventionsarbeit oder Suchtberatung macht, wenn es legale Konsummittel sind oder illegale Konsummittel? Also ist es vielleicht manchmal leichter, sich an euch zu wenden, wenn man Alkohol konsumiert und da eine Sucht hat, weil es einfach legal ist, als wenn man Cannabis konsumiert und dann noch die zur Sucht, für die man sich ja vielleicht schämt, auch noch diese Illegalität dazukommt? Merkt ihr da Unterschiede bei eurer Arbeit?
Genau, und wie gesagt, hier in die Beratung sind wenig Jugendliche, die wirklich zum Thema Alkohol kommen, sondern dann, wenn es eher um Cannabis geht, dann kommen die Eltern oder auch Betreuer, die die Jugendlichen irgendwie mitbringen zum ersten oder auch zum Zweitgespräch und dass sie dann aber schon auch sehr offen sind. Meistens, wenn die Eltern dann auch erstmal raus sind, klar, sie dann natürlich offener werden. Aber das nutzen wir dann schon, dass wir wirklich diese vier Wände haben und den geschützten Rahmen auch haben.
Gut. Dann haben wir ja vorhin schon über Entkriminalisierung und Legalisierung gesprochen, aber vielleicht sollten wir das nochmal kurz den Unterschied erklären. Dürft ihr das machen?
Genau, das ist mir nochmal so ganz wichtig. Es werden ja verschiedene Debatten auch diskutiert, politische Debatten, ob es jetzt legalisiert werden soll oder entkriminalisiert werden soll. Und bei der Entkriminalisierung ist eben einfach nochmal wichtig zu sagen, dass es dann nicht mehr, also der Cannabiskonsum so nicht mehr strafbar ist. Es würde als Ordnungswidrigkeit eben auch gezählt. Das heißt, wenn ein Aufgriff mit einer gewissen Menge von Cannabis sein sollte, wird es ein Bußgeld geben. Das sind so Ideen, die möglicherweise umgesetzt werden. Es sollte natürlich auch auf Bundesebene ein einheitliches Gesetz geben bezüglich der Menge, wann etwas eine Ordnungswidrigkeit sein sollte. Das verwirrt jetzt natürlich auch viele Jugendliche. Was ist wirklich erlaubt? Ist es der Besitz, der Konsum? Das hören wir ganz oft in der Prävention. Aber fest steht man erstmal, im Moment ist gar nichts erlaubt, sowohl der Konsum als auch der Besitz nicht. Eine Überlegung in Bezug auf Entkriminalisierung sollte getan werden, dass da wirklich mal so ein Einheitsgebot irgendwie gilt.
Dann kommen wir zur letzten Frage. Was habt ihr euch zuletzt einpacken lassen oder mitgenommen?
Das war heute Morgen mein Frühstücksbrot, mein Pausenbrot. Mein Mann hat für uns Brote gemacht und das habe ich heute Morgen mitgenommen, eingepackt bekommen.
Und bei mir waren es die Brötchen am Wochenende, am Sonntag vom Bäcker. Die ist bei uns immer gut.
Schön, dass ihr da wart und das Interview mit uns geführt habt und so einen spannenden Einblick gegeben habt. Gibt es noch irgendetwas, was bisher keinen Platz gefunden hat, was ihr aber unbedingt loswerden möchtet?
Wir haben es jetzt schon ein bisschen auch gesagt, aber einfach wirklich nochmal, wenn ihr Fragen habt, dann kommt zu uns und ihr müsst das nicht alleine tragen. Wir können euch unterstützen, wenn ihr zum Thema Sucht bei euch selber, Drogenkonsum, Medienkonsum, wenn ihr da Fragen habt, dass ihr einfach die Chance nutzt, okay, wir können Unterstützung bieten und wir sind für Hilfen da.
Dankeschön, ihr beiden.
Danke auch. Danke, Anna.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Zum Mitnehmen bitte.